Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ich heute bei euch sein darf und mit euch gemeinsam in das Wort Gottes schauen darf. Ich freue mich ganz besonders, dass ich bei euch sein darf, weil ihr eine kleine Gemeindegründung seid und ich selbst Gemeindegründer bin oder war, jetzt auch in so einem kleinen mit so einem kleinen Haufen gestartet habe wie ihr und sehen darf einfach über Jahre hinweg, wie Gott was Kleines zu etwas Großem aufsprießen lassen kann, wenn man einfach ihm vertraut und an seinem Wort festhält. Ich möchte mit euch heute über vielleicht das bekannteste Bild fürs christliche Leben sprechen, nämlich die Pilgerschaft oder die Pilgerreise. Und wenn wir diesen Begriff der Pilgerreise nehmen, dann steckt ja da im Prinzip das Wort Reise drin. Und da könnte man sich erst einmal fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Pilgerreise und einem Spaziergang? Ich würde sagen, der naheliegende Unterschied ist der, spazieren tut man um des Spazierens Willens. Der Spaziergang ist das Ziel quasi, der Weg ist das Ziel. Bei der Pilgerreise ist es aber so, dass man nicht spaziert oder geht oder läuft, weil man Lust aufs Laufen hat, sondern weil man von da, wo man ist, weg will zu einem gezielten Ort. Und das kann manchmal auch mit Mühsal verbunden sein. Ein ganz bekannter Vers, Hebräer 11, Vers 13, spricht über die Pilger des Alten Testamentes. Und folgende Aussage wird über diese Glaubensväter und Mütter getroffen. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt auf Erden, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Was mir hilft, dieses Pilgerbild besser zu verstehen, sind tatsächlich Bilder von Caspar David Friedrich. Ich habe jetzt keinen Beamer heute, sonst hätte ich die euch gezeigt, aber ihr könnt die mal googeln oder vielleicht kennt ihr die auch noch vom Deutschunterricht. Ich bin überhaupt nicht mit Kunst und so, aber witzigerweise konnte ich mir das immer merken, damals in, ich weiß nicht, 6., 7. Klasse, als wir die Zeit der Romantik durchgenommen haben im Deutschunterricht, da kam das Bild Die Frau am Fenster. Habt ihr schon mal gesehen? Von Caspar David Friedrich, das ist so eine Frau, die steht am Fenster in einem trüben, dunklen Raum und es wird ausgedrückt, in Anführungsstrichen, da, wo sie sich befindet, da ist die Finsternis, aber ihr Blick richtet sich nach draußen, wo die Sonne scheint. Und wahrscheinlich die gleiche Frau wird auch in einem anderen Bild dargestellt, der Aufstieg zum Licht, die aus so einem trüben Treppenhaus hinaufgeht in so ein hell beleuchtetes Dachzimmer. Oder vielleicht das allerbekannteste Bild von Caspar David Friedrich ist der Wanderer über dem Nebelmeer. Und auch da ist wieder dieses Farbenspiel, dass der Wanderer einen trüben, dunklen Berg hochgekraxelt ist und jetzt steht er da am Ende seines Weges am Ziel und erblickt die Herrlichkeit. Vielleicht bist du jetzt jemand, der sagt, ich kann überhaupt gar nichts mit Bildern anfangen. Vielleicht hilft dir in Anführungsstrichen jemand anderes. Ein ganz bekannter Theologe, vielleicht der große Theologe des 20. Jahrhunderts aus dem englischen Raum, C.S. Lewis, der schreibt Folgendes, er ist ja eigentlich auch Literaturwissenschaftler. C.S. Lewis schreibt, wenn ich in meinem Inneren Sehnsüchte vorfinde, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, dann ist der einzig logische Grund, die einzig logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen worden bin. Der Pilger erkennt, dass er für eine andere Welt geschaffen worden ist. Und deswegen ist seine Sehnsucht auf etwas anderes ausgerichtet. John Piper kommentiert hier diese Aussage von C.S. Lewis folgendes. Er sagt, C.S. Lewis wusste, wenn er nicht Gott hinter seinen Sehnsüchten entdeckt, den einzig wahren Gott, der all die Sehnsüchte weckt und gleichsam auch stillt, dann würde er ein unendlich unglückliches Leben leben. Wenn er Gott nicht hinter all dem entdeckt, was auf dieser Erde schon irgendwie in Anführungsstrichen ihn reizt, dann kann er diese Erde nicht genießen, da kann er gar nichts genießen, er ist unendlich unglücklich. Und ich glaube, Psalm 27 zeigt uns auch diese romantische Sicht, diese verträumte Sicht, diese sehnsüchtige Sicht von David auf das, was er von Gott erhofft und erwartet und was er bei Gott findet. Und ich möchte diesen Psalm in zwei Punkte einteilen, zwei Gedanken mit euch durchgehen. Die erste Hälfte, die Verse 1 bis 6, da sehen wir, wie ein sehnsüchtiger Pilger denkt, was das Denken einnimmt von jemandem, der wirklich ergriffen hat, wie herrlich Gott ist. Und dann die Verse 7 bis 14, die zeigen uns, wie ein solcher sehnsüchtiger Pilger betet. Und ich hoffe, dass wir unser Denken und unser Beten durch die Worte von David prägen lassen und verändern lassen können. Und bevor wir in den ersten Punkt einsteigen, möchte ich noch Gott um seinen Beistand bitten. Vater, ich danke dir jetzt dafür, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir dich darin entdecken dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du durch meine schwachen Lippen, durch deinen starken Geist sprichst und dass du in unsere Herzen hineinsprichst, dass du all die Gedanken, die uns ablenken von dir, von uns nimmst, ob es die Freuden dieser Welt sind oder ob es die Sorgen dieser Welt sind. Herr, schenk uns das, dass wir dich erblicken dürfen und Herr, erfüll du unser Herz mit deiner Wahrheit. Ich bitte das, Herr, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Okay, lasst uns mal in unseren ersten Punkt einschauen, den Text erforschen, wie ein sehnsüchtiger Pilger denkt. Und dieser Teil, der gliedert sich eigentlich auch wieder in zwei Unterteile. Wir sehen als erstes, dass David in Gott seine Hilfe, seinen Beistand sieht, aber dann auch, dass er in Gott das Objekt seiner Anbetung und Sehnsucht sieht. In den Versen 1 bis 3 heißt es, von David, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Festung meines Lebens, vor wem sollte ich zittern? Wann immer sich Übeltäter näherten, um meinen Leib zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde sich gegen mich stellten, waren sie es, die ins Straucheln gerieten und fielen. Wenn sich eine Armee gegen mich lagern sollte, fürchtet sich mein Herz nicht. Und auch wenn sich ein Krieg gegen mich erhebt, bleibe ich trotzdem zuversichtlich. David beginnt hier diesen Psalm, indem er Gott in drei Bildern darstellt. Er sagt, Gott ist mein Licht, Gott ist mein Heil und Gott ist meine Festung. Und ich glaube, alle drei Bilder haben etwas gemeinsam. Sie symbolisieren und zeigen ein Stück weit Schutz. Ich habe gesehen, einige von euch haben Kinder. Es ist hier viel Gewusel. Und ich weiß nicht, ob es bei euren Kindern auch so ist. Bei mir war es so, als ich klein war, ich hatte Angst im Dunkeln. Und es ist verrückt, ne? Warum hat man Angst im Dunkeln? Du siehst nichts, du nimmst nichts wahr, deine Sinne sind so betrübt, dass so ein kleines, so ein Steckdosenlicht in Anführungsstrichen Erlösung bringen kann in der Angst für das kleine Kind. Das kleine Herz kann Ruhe finden, wenn es ein Licht im Dunkeln sieht. Oder einfach nur, wenn man den Türspalt auflässt und weiß, ne, hinter dieser Türe irgendwo im Licht, da sind Mama und Papa. Manche von euch haben vielleicht auch abends Angst beim Autofahren. Ich bin so einer, glücklicherweise muss ich nachts nicht oft aufstehen, um auf Toilette zu gehen, aber wenn, habe ich immer Angst und Bangen, weil ich so ein notorischer kleiner Zehanschlager bin. Und ich habe mir schon so einen verkrüppelten Laufstil angewöhnt nachts, ne? Man tastet sich so vor, weil ich Angst habe, dass ich wieder meinen armen kleinen Zeh verunstalte. Die Dunkelheit macht uns Angst, weil die Dunkelheit uns in Anführungsstrichen unfähig macht zu agieren. Und David sagt, Gott ist mein Licht. Er ist derjenige, der mir Orientierung gibt in der Finsternis, die ich wahrnehme. Also man könnte sagen, in gewisser Hinsicht, dieses Bild vom Licht ist etwas, was uns bewahrt, in dunklen Zeiten nicht zu fallen. Das zweite Bild, was er gebraucht, mein Heil, ist aber eigentlich eine andere Art von Schutz. Nämlich das Wort Heil leitet sich eigentlich von dem Gedanken ab, aus der Not herauszuretten, aus der Sklaverei vielleicht herauszuführen. Das heißt, da ist das Unglück bereits geschehen. Und David sagt hier im zweiten Schritt, Gott ist nicht nur derjenige, der mich vor Unheil bewahrt, sondern er ist derjenige, der auch aus all dem Elend und Unheil mich herausziehen kann. Er ist wie so ein Rettungsschwimmer, der ins Wasser springen kann, um mich, Nichtschwimmer, herauszuziehen. Und wenn Gott so fähig ist, nicht nur Licht und Orientierung zu geben, sondern auch aus dem Unheil zu erretten, was sollte ich dann noch fürchten? Das letzte Bild, was er gebraucht, ist dieses Bild der Festung. Und mir kommt da so der Gedanke von so festen Mauern, die einfach seit Jahren, Jahrtausenden stehen und nicht umgeworfen werden konnten von irgendeinem Wind, den die Welt gebracht hat. So viel kommt und so viel geht, aber Gott ist unerschütterlich und wer in ihm ist, der ist sicher, egal wie groß der Sturm ist, der draußen tobt. So, das ist jetzt alles schöne Poesie und man denkt sich, ja, das kann man alles mal ganz schön sagen, so als David, aber was habe ich davon? Wir müssen bedenken, dass dieser David, der Gott so beschreibt, Gott als Licht beschreibt, Gott als Heil und als Festung beschreibt, das ist der David, der im zweiten Vers sagt, dass Übeltäter sich nähern, um seinen Leib verschlingen wollen, seinen Leib verschlingen wollen. David spricht von einer Erfahrung, die er im Leben gemacht hat, nämlich, dass die blutrünstigste Bestie, die auf diesem Planeten ist, der Mensch ist. Und David hat Erfahrungen mit Menschen gemacht, die so schlimm sind, dass er sagt, die kann er gar nicht anders beschreiben, als dass Menschen versucht haben, ihn aufzufressen, wie wilde Bestien. Und wenn ihr die Biografie von David anschaut, von diesem Mann, der so viel Heil und Schutz und Segen und Licht in Gott sieht, dann seht ihr, David hat wirklich die krassesten Dinge durchgemacht. Er hat einen paranoiden Psychopathen als Schwiegervater gehabt, der ihn jahrelang versucht hat, wirklich umzubringen, der ihn verfolgt hat. Manche von euch haben auch schwierige Familien als Hintergrund und kennen das vielleicht, wie schlimm das sein kann, wenn da jemand ist, der einfach so kaputt ist, so eifersüchtig, so narzisstisch, was auch immer mit Saul los war, dass er versucht, dir das Leben so zur Hölle zu machen. Aber nicht nur sein Schwiegervater, seine eigenen Kinder, auch seine Frau Michal später. Die Menschen, die ihm eigentlich nahe sein sollten, die ihm Schutz und Geborgenheit und Nähe geben sollten, diese Menschen hat David in seinem Leben erfahren als Bestien. Wenn David sagt, ich habe Gott als Licht, als Heil, als Festung erfahren, dann sagt er das als jemand, der weiß, wie finster die Welt ist, wie unheilsvoll die Welt ist und wie stürmisch diese Welt ist. Interessant ist aber, dass er hier in seiner Erfahrung berichtet, obgleich er mit so viel konfrontiert wurde in diesem Leben, in seiner Pilgerreise hier auf Erden, seine Erfahrung, die er gemacht hat, wenn er zurückschaut, im Endeffekt war nicht er es, der gefallen ist, sondern die, die ihn zu Sturz bringen wollten, die waren es, die straucheln und fielen. David spricht hier im Perfekt. Er sagt, das sind Dinge, die ich erfahren, die ich erlebt habe. Aber David geht auch weiter und sagt, weil das die Erfahrung ist, die ich in Vergangenheit gemacht habe, hoffe und vertraue ich auch auf die Zukunft, dass es eben genau so weitergeht. Und das ist das, was wir dann in Vers 3 sehen. Selbst wenn sich in Zukunft Armeen und so weiter gegen mich lagern sollten, fürchtet sich mein Herz nicht. Ich bin zuversichtlich. David sagt, diese Pilgerreise hier auf Erden ist kein netter Spaziergang. Ich bin wie diese Frau am Fenster, die weiß, ich bin in einem trüben Raum und da muss ich raus. Ich bin dieser Wanderer, der oben am Nebelberg stehen will, aber damit ich da oben bin, muss ich diesen Teufelsberg erklimmen. David sieht Gott hier als denjenigen, der ihn durch diese Reise bringt. Das ist das Erste. Aber David macht auch was Zweites deutlich Vers 4 bis Vers 6. Gott ist nicht nur derjenige, der ihn durch diese Reise durchbringt, Gott ist auch die Sehnsucht, die jetzt schon in dieser Reise sein Herz erfüllt und sein Denken und alles einnimmt. Und hier kommen wir zu Vers 4. Gott ist nicht nur derjenige, der mich ins Ziel bringt, er ist das Ziel. Nur eines habe ich vom Herrn erbeten, ja danach sehne ich mich, nämlich alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn wohnen zu dürfen, um die Schönheit des Herrn zu betrachten und nachzusinnen in seinem Tempel. Dieser Vers ist, seitdem ich geistlich denken kann, mein Lieblingsvers. Ich weiß nicht, warum seit so vielen Jahren, vielleicht kommt noch irgendwann mal ein Vers, der mir mehr bedeuten wird, aber bis hierher ist es für mich der wichtigste Vers der Bibel, aber für mich der mich am meisten bewegt. Dieser Vers ist für mich in der Essenz genau das, was so ein geistlicher Romantiker eben ist. C.S. Lewis, der Schreiber der Romantik, oder Caspar David Friedrich als Zeichner der Romantik, was die verkörpert haben, ist David hier in theologischer Weise. Seht ihr, David war ein Mann, der hat viel durchgemacht in diesem Leben. Das hatten wir jetzt, ja. Der wurde bedrängt von all den Leuten. Aber David ist ja auch derjenige, der verrückterweise das genaue Gegenteil erlebt hat. Der hat nicht nur in Anführungsstrichen das Schlimmste dieser Erde erlebt. David hat menschlich gesehen auch das Schönste dieser Erde erlebt. David war der erfolgreichste Kriegsheld seiner Zeit. Keiner hatte mehr Errungenschaften als er, hat mit weniger Mitteln mehr Erfolge erzielt. Er war ein Held. David war reich. Am Ende seines Lebens hat er in einem Palast gelebt, Schatzkammern gefüllt gehabt, wurde später noch zwar von seinem Sohn übertroffen, aber er hat zu seiner Zeit alles erreicht. Er hatte den Status als König. Arg viel höher kannst du nicht aufsteigen auf der Karriereleiter. Und David hatte in Anführungsstrichen alle Frauen der Welt. Also er hat im Bereich Errungenschaften, Reichtum, Status, Liebe, menschlich gesehen alles erreicht, was ein Mensch erreichen kann. So, und dieser David sagt, trotzdem ich alles erlebt habe, was diese Welt zu bieten hat, komme ich jetzt aber zu dem Entschluss, dass ich nur noch einen Wunsch habe. Die hebräische Sprache in diesem Vers ist unvergleichlich. David drückt nicht aus, ja, ich wünsche mir jetzt noch viele Dinge im Leben, aber Gott ist schon so der größte Wunsch. Was dieser Vers hier sagt, da steht das Wort eins wortwörtlich drin. David sagt, nachdem ich all das Gute und all das Schlechte erlebt habe, ultimativ gibt es jetzt nur noch einen einzigen Wunsch in meinem Herzen, nämlich, dass ich Gott und seine Herrlichkeit betrachten kann, dass ich in seiner Nähe, in seinem Palast wohnen kann. David hat erkannt und verstanden, dass das Herrlichste, das Größte, das Schönste, was sein Denken einnehmen kann, schon hier auf Erden, nicht sein Palast ist, nicht seine Frauen, nicht sein Reichtum, nicht sein Rang oder sonst etwas, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und das bewegt mich so an diesem David, dass er in Anführungsstrichen trotz all dem Schlechten, was uns so oft von Gott ablenkt und trotz all den schönen Dingen, die oft unser Herz einnehmen und uns zum Götzen werden, er erkannt hat, es ist alles so nichtig und unvergleichlich gegenüber der Herrlichkeit des alles erfüllenden Gottes. Und ich möchte, dass du mal ein bisschen über dich selbst vielleicht darüber nachdenkst und das mal in den Vergleich nimmst. Wenn ich ehrlich bin, ist es oft so, dass ich mir denke, ach Herr, welch ein glücklicher Mensch wäre ich, wenn ich doch nochmal hier zack 5 Kilo abnehmen könnte. Das wäre doch die Herrlichkeit hier auf Erden, oder? Welch ein glücklicher Mensch wäre ich, Herr, wenn du mir endlich den Partner fürs Leben schenkst, der mich mit meinen Schwächen annimmt und dann wäre ich glücklich. Oder Herr, wie glücklich wäre ich, wenn du endlich in Anführungsstrichen hier mir diese materiellen Probleme nimmst oder wenn du diese Schwäche aus meinem Leben nimmst, wenn ich nicht mehr mit dieser Sünde kämpfen würde oder wenn ich nicht mehr in Anführungsstrichen mit dieser Krankheit zu kämpfen hätte, dann wäre ich ein wirklich erfüllter Mensch. Das ist doch die Realität, wie wir Menschen ganz oft denken. Die Sache ist nur, dass uns diese Welt und unser eigenes Leben ja tausendfach deutlich macht, dass das unser Herz in Wahrheit aber nicht erfüllen wird. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die erfolgreichsten Unternehmer und sonst was arbeiten, bis die im Grab landen? Man würde sich denken, ne, jetzt Elon Musk zum Beispiel, er ist schon reichster Mann der Welt mal geworden und so, eigentlich hat er jetzt ja genug gearbeitet, jetzt könnte er sich irgendeine Insel in der Karibik kaufen und den Rest seines Lebens da sein. Aber es ist das Verrückte, ein Mensch, der quasi seine Erfüllung in seinem Job sucht, der kann nicht aufhören, darin seine Erfüllung zu finden. Und egal, wie viele Errungenschaften er hat, er muss immer weitermachen. Das ist auch übrigens bei Künstlern so. Und es langt nicht so, dass ich einen Top-Number-One-Hit geschrieben habe. Ich muss weiterschreiben. Und wenn ich dann in Zukunft nicht nochmal einen neuen Hit schreibe, dann verzweifle ich und bin unglücklich. Oder wie oft denken wir, in Anführungsstrichen, wenn sich einfach nur in unserem Leben einzelne Sachen verändern würden, ne? Wenn ich nur diesen oder jenen Gegenstand habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dass wenn man in Anführungsstrichen sich was erwünscht und meint, das macht mich wirklich glücklich, dass man, sobald man es hat, sich dann schon die nächste Sache wünscht. Ich kenne einen Menschen, der kein Instrument richtig spielen kann, aber der sein Zimmer voll hat mit 50 verschiedenen Instrumenten oder so, weil er Musik so cool findet und immer quasi denkt, okay, ich habe noch nicht das richtige Instrument gefunden, wenn ich mir jetzt das nächste kaufe, dann in Anführungsstrichen, dann finde ich das, was mein Leben erfüllt. Und ich glaube, die Antwort ist einfach die, in Wahrheit kann uns diese Welt nicht erfüllen, und lässt uns diese Welt leer, weil, wie C.S. Lewis sagt, wir Sehnsüchte in unserem Inneren vorfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, die letztendlich logischerweise davon zeugen, dass wir von einer anderen Welt geschaffen sind. Jetzt das Spannende, und ich weiß, ich bin sehr lang bei diesem Vers, weil der mir so viel bedeutet. Das Spannende ist aber auch der Umkehrschluss. Aus Davids Zeugnis hier heraus kommt nicht nur, dass diese Welt nicht diese Erfüllung bringt, die Gott bringen kann. Wenn wir Davids Leben reflektieren, auch vor allen Dingen in seinem hohen Alter, dann stellen wir fest, dass es aber auch nicht in Anführungsstrichen die Askese von der Welt ist, die ihn glücklich macht. Denn ihr müsst sehen, dieser David, der hat ja nicht, als er angefangen hat, in Anführungsstrichen Gott kennenzulernen, für sich die Entscheidung dann getroffen, von nun an wird er jetzt nur noch wie Abraham hier in irgendeinem Zelt rumtingeln oder sonst was. David hat im hohen Lebensalter, am Ende seines Lebens im Palast gelebt. Und als ihm kalt war und er da als alter Mann in seinem Bett war, da hat man ihm nicht eine Katze oder ein Kirschkernkissen hineingelegt, was ja in Anführungsstrichen genügt hätte, sondern man hat ein hübsches junges Mädchen gesucht. Also seht ihr, David war keineswegs ein Asket. Er hat verstanden, dass diese Welt auch in ihren schönen Dingen, die sie gibt, ein Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes ist. Aber er hat nicht alles an dieser Welt festgemacht. Also es sind quasi die ersten beiden Dinge, die hier das Denken prägen von einem Menschen, von einem Pilger, der eingenommen ist von Gott. Er weiß um die Gefahren in dieser Welt und diese Welt ist kaputt und zerbrochen und sagt, deswegen ist alles, was ich habe, all mein Schutz, all mein Halt, ist in Gott. Aber gleichzeitig sagt er auch, bei allem Schönen und Schlechten, was diese Welt bietet, dieser Gott ist unendlich herrlich und er ist so anbetungswürdig und all mein Unerfülltsein hier auf Erden steht nicht in Relation zu der Erfüllung, die ich in seiner Gegenwart erleben werde. Und eben deshalb kommt er dann auch zu diesem Entschluss, dass er sagt, dass er Gott singen und preisen will. Er wird sich nicht fürchten weiter auf dieser Welt. Er wird jubeln und Gott singen und Gott preisen, denn das ist seine Aussicht. Das ist der erste Teil, wie ein sehnsüchtiger Pilger denkt. Und jetzt wollen wir mal weiterschauen, wie ein sehnsüchtiger Pilger betet. Und das ist in Anführungsstrichen die zweite Hälfte dieses Psalmes. Wie ein sehnsüchtiger Pilger betet. Und dieser Teil gliedert sich in drei kleine Grüppchen. In Verse 7 bis 10 sehen wir, wo David uns eine allgemeine Perspektive nochmal gibt auf sein Ringen als sehnsüchtiger Pilger auf Erden. Verse 11 und 12 geben uns ein ganz konkretes Gebetsanliegen, das er daraus hat. Und in den Versen 13 und 14 endet David in Anführungsstrichen mit so einer Zusprache zu sich selbst und zeigt dann nochmal auf, was er seiner eigenen Seele zupredigt. Lasst uns mal reinschauen in die Verse 7 und folgende, in die generelle Petition Davids. Höre, Herr, denn mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. In meinem Herzen bewege ich deine Worte. Sehnt euch nach meinem Angesicht. Nach deinem Angesicht, Herr, sehne ich mich. David nimmt hier in den Versen 7 und 8 diesen Gedanken der Sehnsucht nach Gott in seinem Gebet auf. Und wenn wir hier genau hinschauen, sehen wir hier den Schlüssel, wie ein Mensch überhaupt erst zu so einer Herzenshaltung wie David kommt. Vielleicht hast du das jetzt bis hierher gehört und hast dir gedacht, das ist ja schön, dass der David so sehnsüchtig nach Gott ist, aber mein Herz ist nicht so. Hier ab Vers 7 wird deutlich, was David zu einem sehnsüchtigen Anbeter gemacht hat, was David dazu geführt hat, dass er Gottes Angesicht sucht, dass er in Gottes Palast wohnen will. Das hat David sich nicht selbst erdacht, das ist nicht aus David rausgekommen, sondern David sagt, das habe ich aus deinem Wort. Gott, du sagst mir in deinem Wort, sehnt euch nach meinem Angesicht. Und Gott, deshalb sehne ich mich nach deinem Angesicht oder deshalb bitte ich, dass du mich mit dieser Sehnsucht erfüllst. Was David hier deutlich macht, ist, dass ein Mensch die Herrlichkeit Gottes erblicken muss, in der Offenbarung Gottes, damit er erfüllt sein kann mit einer Sehnsucht nach Gott. Es ist Gottes Selbstoffenbarung, die uns erst deutlich macht, wie nichtig diese Welt ist, weil wir das oft nicht checken, und wie herrlich er, der Schöpfer dieser Welt, im Vergleich ist. Und es ist so, wichtig, dass wir das verstehen, dass die Rolle der Bibel, die Rolle der Bibel ist primär, um dir, Gottes Geschöpf, Gott zu offenbaren und dir deutlich zu machen, wie herrlich er ist in seiner Weisheit, in seiner Allmacht, in seiner Planung. Wir haben uns gestern ein bisschen mit diesem Gedanken auseinandergesetzt, wie die Bibel zusammengebaut ist. Der Hauptgrund, warum ich mich so viel auseinandersetze mit diesem ganzen Thema Heilsgeschichte und so, ist, weil mich einfach begeistert und es treibt mich in die Anbetung, wenn ich mehr und mehr verstehen lerne oder verstehen darf, wie Gott über Jahrtausende hinweg in Anführungsstrichen eine Geschichte schreibt und zu seinem Ziel kommt. Vielleicht bist du jemand, der, wenn er in Anführungsstrichen ins Gebet geht, nicht wirklich einen Plan hat, worüber er jetzt gerade beten soll und er will beten und nach zwei Minuten hört er wieder auf, stammelt irgendwas da dahin. Georg Müller, der große Prediger und Waisenvater, Georg Müller hat mal gesagt, er hat Gebetsprobleme gehabt. Und er hat angefangen, diese Gebetsprobleme zu behandeln, indem er seine Bibellese vors Gebet gepackt hat. Er hat einfach die stille Zeit umgedreht. Und er hat gesagt, er hatte nie wieder einen Mangel an Dingen, die er im Gebet bewegen konnte, weil er erst, in Anführungsstrichen, die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort gesehen hat und dann aus dem, was er gelesen hat, heraus bewegt war, Gott zu preisen. Aber hier diese Sehnsucht nach Gott, dieses Gebetsanliegen Davids, das ist auch verbunden mit dem Wissen, dass es Gnade ist, dass wir diesem herrlichen Gott überhaupt begegnen und dass wir ihn sehen dürfen. Und deswegen sagt David hier auch, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Herr, ich bitte darum, dass ich deine Herrlichkeit sehen und ersehnen darf. Und du willst es von uns, aber dass du das in mir wirkst, das habe ich eigentlich nicht verdient. Es ist Gnade, die mich erst dahin führt. Und das erinnert mich ein bisschen an einen anderen sehnsüchtigen Pilger, nämlich Mose, der in 2. Mose 33, Vers 20 den gleichen Wunsch äußert, dass er die Herrlichkeit Gottes erblicken will, dass er Gottes Angesicht erblicken will. Und die Antwort, die Mose kriegt, ist, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Gottes Herrlichkeit, so schön sie ist, ist nicht kompatibel mit dem Menschen, es sei denn, dass Gott uns in unserer Sündhaftigkeit begegnet und uns verändert und ihm kompatibel macht. Und dementsprechend ist dieses Anliegen auch immer und immer wieder geprägt davon, dass es alles Gnade und Gnade allein ist, die diese Sehnsucht in uns weckt und auch füllt, erfüllt und ermöglicht. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Im zweiten Teil kommt David hier zu einem Anliegen, das er hat. Wir lesen in Vers 11 und 12. Herr, lehre mich deinen Weg und führe mich auf einen ebenen Pfad wegen meiner Feinde. Überlasse mich nicht dem Willen meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und schnauben nach Gewalt. David bittet hier, denke ich, zwei Dinge, die miteinander korrespondieren. Er sagt einerseits, er will gerecht leben als Zeugnis für seine Feinde. Um dieser Welt willen, schenke mir, auf ebenen Pfaden zu wandeln, wegen meiner Feinde. Und er bittet um Bewahrung vor seinen Feinden. Überlasse mich nicht dem Willen meiner Bedränger, weil falsche Zeugen gegen mich aufgestanden sind. Seine Probleme in dieser Welt haben mit seiner Bekehrung nicht aufgehört. Und er sagt, Gott, ich will dich verherrlichen und ich will ein Zeugnis deiner Herrlichkeit sein, dass andere Leute auch anfangen, diese Pilgerreise mitzugehen. Aber Herr, ich brauche auch deine Bewahrung und deinen Schutz hier auf Erden. David sagt, das, was ich erfahren habe bis hierher, was er im ersten Teil gesagt hat, den Schutz, den ich erfahren habe, Gott, ich werde es brauchen, bis ich im Grab lande. Es wird niemals der Moment kommen, an dem ich sagen kann, jetzt die restlichen Meter, die laufe ich selber. Sondern Gott, der du den guten Weg mit mir angefangen hast zu gehen, geh ihn mit mir bis ans Ende. Im Schlussteil, in den letzten Versen, kommt David zu einem, ich würde mal sagen, zu so einer kleinen Predigt zu sich selbst, zu so einem Schlussappell an seine Seele, was er mitnimmt aus all dem Denken und Beten, das er bis hierher hatte. Er macht sich erstens deutlich, Vers 13, ach, wenn ich nicht darauf vertrauen würde, die Güte des Herrn zu sehen im Land der Lebendigen, würde ich verrückt werden. Und dann sagt er, und deshalb warte ich auf den Herrn, oder du Seele, warte auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und warte auf den Herrn. Dieser Mann Gottes ruft sich in Erinnerung, immer und immer und immer wieder, dass egal was kommt hier auf Erden, seine Hoffnung, das Leben in der Herrlichkeit Gottes ist. Und er ruft sich das in Erinnerung, weil ihn sonst, wenn er nur die Nachrichten und die Dinge dieser Welt sieht, er sehr schnell in Trübsal gerät. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Es gibt so manche Leute, die jeden Tag ganz viel Nachrichten lesen und dann so betrübt sind von all dem, was passiert. Und wenn du nur deinen Blick auf diese Welt richtest und richten kannst, wie elend wärst du. Und David sagt, ach, wenn ich nicht das haben dürfte, dass ich mich von dir in deinem Wort, in der Gemeinschaft der Heiligen immer wieder darauf hinweisen lassen darf, dass das Letztendliche nicht hier zu finden ist, sondern in deinem Reich. Ich würde verrückt werden. Und deshalb warte auf den Herrn. Sei stark, fasse Mut, geh deinen Weg mit all dem Guten, mit all dem Schlechten, mit all dem Schönen, was dir Gott schenkt und mit all dem Elend, das du ertragen musst auf dieser Welt. Geh zuversichtlich, mutig, sei stark, fasse Mut, denn der Gott, der dir das alles verheißen hat, er wird es auch vollbringen. Warte auf ihn. Das, ihr Lieben, glaube ich, ist dieser Pilgerpsalm Davids, der uns lehrt, wie wir von Gott eingenommen unseren Weg aus dieser Welt in die neue Schöpfung gehen können und der uns lehrt, welchen Beistand wir von Gott uns erhoffen dürfen und sollen und müssen im Gebet. Amen.